Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und wir freuen uns hier auf den Besuch von Anna Bachmann. Die kennt sich hier ganz gut aus, denn sie hat hier in Babelsberg an der Filmuni ihr Filmhandwerk gelernt. Eine junge Schauspielerin, die jetzt ganz offensichtlich auch international Karriere macht. Der Film Der verlorene Zug, ein ergreifendes Werk über so die Endphase des Zweiten Weltkrieges, ist eine holländische Produktion und sie ist da zu sehen im internationalen Cast und spielt ganz hervorragend eine junge Frau, die völlig neu denken muss, die neu fühlen lernen muss. All das wird sie uns dann erzählen in der zweiten Stunde. Wir werden außerdem Ihnen Filme vorstellen, die haben was zu tun auch mit dem 1. Mai, der dann am Montag ist. Die Gewerkschafterin zum Beispiel, Isabel Huppert, spielt da die Hauptrolle und einen ganz großartigen Dokumentarfilm für die vielen. Und das ist eine Porträtschilderung, eine Innenansicht eines ganz wichtigen institutionellen Hilfsangebots der Gewerkschaft. Ja, so kompliziert muss man es formulieren, weil es wirklich auch so eine Konstruktion ist in Wien. Und da wird eben Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geholfen in schwierigen Situationen. Und all diese Leute lernen wir kennen. Und am Schluss hat man das Gefühl, man kennt so halb Wien, zumindest die Leute, die dort arbeiten. All das werden wir bereden können in diesen kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Hast du noch Kontakt zu Mom?
Sie erzählt sowieso immer nur von dir.
Wieso?
Weil ich nur etwas über dich hören will.
Wieso bist du so fett?
Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht.
Und damit ist schon das Drama eines Lebens beschrieben, das Leben von Charlie in dem Film The Whale. Er wiegt so etwa 300 Kilo, bewegt sich kaum noch aus dem Haus, spürt den Tod nahen, ein Literaturdozent in tiefster Einsamkeit gefangen, obwohl immer wieder Menschen auch in diese Höhle, so muss man es ja fast nennen, in seine Wohnung kommen und versuchen mit ihm zu kommunizieren. Es ist ein Sterben auf Raten und zugleich eines der erstaunlichsten Comebacks der vergangenen Jahre. Brandon Fraser spielt The Whale und ist in diesem Film von Darren Aronofsky ausgezeichnet worden mit einem Oscar. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Katja Nikodemus, grüß dich.
Hallo Knut.
Katja, du hast den Film ja schon in Venedig gesehen, diesen sehr erstaunlichen Film, einen Film, der ja mit seinem Titel The Whale anspielt auf dem berühmten Roman Moby Dick, ganz klar. Auch im Film gibt es immer wieder Anspielungen auf diesen Roman und das ist ja auch nicht unlogisch, denn dieser Mann ist ein Literaturdozent. Also kann man sagen, Charlie ist vielleicht so etwas wie ein gestrandeter Wal?
Ich würde sogar sagen, eigentlich, dass eigentlich alle Figuren in diesem Film letztlich doch Gestrandete sind, oder? Also eigentlich alle Leute, die Charlie, den Helden, da in dieser schummerigen Wohnung besuchen, wo er eben seine Online-Seminare mit ausgeschalteter Kamera abhält. Da ist ja zum Beispiel seine beste Freundin Liz, eine ganz tolle Figur, eine Krankenschwester, die ihn umsorgt, seinen Blutdruck misst und die ihm aber andererseits auch die fetten Sandwiches vorbeibringt, weil sie ja seinen Wunsch respektiert. Oder dieser junge Missionar, der da auch vorbeikommt, so ein Vertreter einer evangelikalen Sekte, der Charlie bekehren will, aber man merkt dann, er sollte sich eigentlich mal lieber selber retten. Und dann ist ja noch eine ganz wichtige Figur seine halbwüchsige Tochter, der ja bei ihrem Aufsatz über Melvilles Roman geholfen hat und sie lässt eben auch ihre ganze Wut, ihren Zorn über Charlie raus, der ja sie und ihre Mutter für seine große Liebe, für seinen verstorbenen Lebensgefährten verlassen hat. Und dann schneidet auch noch seine alkoholsüchtige Ex-Frau hereingespielt von Samantha Morton und es gibt ja da, kommt so eigentlich eine ganz zarten Szene. Also eigentlich sind das alles verlorene, gestrandete und mittendrin eben dieser Charlie, der ja wie so ein Fels da aus seinem Sofa ragt.
Es gab ja für diese Maske, also sowohl für sein Gesicht als auch für Fettsuit insgesamt, Oscar hochverdient für diese große Leistung. Aber es gibt da noch immer wieder Kritik daran, dass man sagt, also das wirkt vielleicht voyeuristisch. Dieser Körper, dieser adipöse Körper wird ausgestellt. Manche Kollegen sagen sogar, es sei im gewissen Sinne pornografisch. Wie siehst du das?
Also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich meine, es geht um einen Menschen, der seinen Körper aufgegeben hat, aus Trauer über den Verlust seiner großen Liebe. Und es geht auch um einen Kontrollverlust. Und diesen Körper muss man zeigen, um den geht's ja. Und es ist ja schließlich, steht er im Zentrum dieses, man kann sagen, melancholischen Boulevardstücks mit diesen Auf- und Abtritten. Und ständig klopft ja auch ein Pizzabote an die Tür, der aber draußen bleibt, der unsichtbar bleibt. Und ich finde, das ist auch so ein schönes Bild, weil es geht ja hier in The Whale um das Sehen, um die Scham des Gesehenwerdens, um das Überseenwerden und das Übersehen. Und ich finde, da wahrt die Kamera eigentlich einen angemessenen Abstand zur Physis der Hauptfigur. Man sieht Charlie nur einmal von ferne unter der Dusche und das, finde ich, wird eigentlich sehr diskret gehandhabt. Ich finde, übrigens in diesem Zusammenhang das Verhältnis von Charlie und seiner Teenie-Tochter interessant, weil sie ist ja zornig, sie macht ihn verächtlich, sie macht verletzende Bemerkungen. Ich glaube, sie schreibt auf Facebook sowas wie, oh, das wird ein fettes Höllenfeuer geben. Also grausam geradezu. Aber es scheint ihn eigentlich gar nicht zu verletzen, weil er diesen Körper innerlich eigentlich schon verlassen hat. Er kämpft sogar eigentlich um den Blick der Tochter als Vater und als Mensch.
Dann irgendwann mal der Mut, sich zu zeigen und zu sagen, ich bin also wie ich bin. Gleichzeitig sieht man den Körper ja auch so, wie Brendan Fraser das spielt, als ein Mittel der Selbstbestrafung, ein ausufernder Körper. Das gilt jetzt für diese Figur. Das heißt nicht, dass alle adipösen Menschen so sind, aber für diese konkrete Figur ist es immer auch eine Art von Selbstvernichtung. Was meinst du, war das vielleicht auch einer der Auslöser für diese ja unumstrittene Entscheidung, glaube ich, ihm den Oscar zu geben?
Ja, du hast ja schon gesagt, ne, er spielt den Körper in einem Fettsuit, also im Kunststoffanzug, der so mit Maske und Schminke an ihn rangearbeitet wird, kann man sagen. Und die Oscar Academy, die liebt natürlich seither solche transformatorischen Leistungen. Aber eigentlich finde ich, man sieht dann doch den Kopf des Schauspielers Brendan Frasers ja aus diesem Aufzug, diesem Anzug herausragen, und für mich lässt sich dieser Kopf, die Körperfülle, irgendwann in den Hintergrund treten, weil was man doch wahrnimmt, sind die wachen Augen, die warme Stimme, diese minimalistischen Mittel, mit denen Fraser diese Figur spielt. Also es entsteht doch das Bild eines feinfühligen, liebevollen Menschen, der sich selbst aufgegeben hat, ja, aber eben nicht seine Menschenliebe. Und ich finde, dass dieses zarte Wesen in der monströsen Physis eben auch widersprüchlich ist. Und das ist eigentlich auch die Oscar-Leistung. Weil zum Beispiel, nachdem die Freundin, die Krankenschwester, Liz einmal seinen Puls gelassen hat, der grotesk hoch ist, dann sieht man ihn dann, Charlie, am Computer, und er googelt besorgt nach Blutdruckwerten. Also dieser fresssüchtige Literaturdezent, der ist vielleicht doch stärker in der Welt verankert, als es wahrhaben will. Und das ist schon eine Oscar-Leistung, das zu spielen.
Und das schafft er immer wieder, finde ich, auch uns die Maske vergessen zu lassen, dann eben diesen Menschen zu sehen, der ja eine letzte Hoffnung hat, nämlich diese rückhaltlose Aufrichtigkeit. Und das spielt dieser Schauspieler mit einer absoluten Intensität. Wir denken natürlich auch an sein Vorleben, an die Mumie zum Beispiel, war eine sehr erfolgreiche, auch sehr lustige und unterhaltsame Filme. Was für ein erstaunlicher Weg zu diesem Film, zu The Whale.
Ist doch eigentlich immer wieder auch erstaunlich, dass die amerikanische Unterhaltungsindustrie dann solche Schauspieler nicht vergisst. Ne? Also ich meine, es war ja auch ein bisschen bei Michelle Yeoh so, die den Oscar der besten Darstellerin bekommen hat. Die hat ja auch einige Karrieredellen hinter sich gelassen. Und in The Whale, da kam, glaube ich, einiges zusammen. Eben Darren Aronofsky, dann dieses tolle Kammerspiel von Samuel D. Hunter und eben Brendan Fraser. Also ein langer Weg von Steinzeit Junior von 1992 bis zum Oscar jetzt. Aber es ist doch eigentlich eine tolle, ja, Hollywood Traum- oder Erfolgsgeschichte.
Und die können wir jetzt sehen im Kino. The Whale ist jetzt bei uns angelaufen, lief in Venedig, mit dem Oscar ausgezeichnet, mit zwei Oscars sogar, für uns gesehen von Katja Nikodemus, bei der ich mich herzlich bedanke. Tschüss.
Gerne.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, einige Filme haben Bezug zum Feiertag am 1. Mai, zum Tag der Arbeit. Zum Beispiel der französische Film Die Gewerkschafterin, der läuft nämlich jetzt gerade an, in der Hauptrolle Isabelle Huppert. Ich grüße erstmal ganz herzlich Anke Lebecker. Hallo.
Hallo Knut, Genosse Knut Elzermann.
Genau, Gewerkschaftsmitglied bin ich in der Tat, also insofern auch ein wichtiger Film für mich. Wir werden auch gleich drüber reden, Anke, aber vorher wollen wir unbedingt noch einen Mann erinnern, der mit 95 Jahren gestorben ist, der zu den ganz großen deutschen Regisseuren gehört, im neuen deutschen Film der 60er, der 70er Jahre. Die hat er entscheidend mitgeprägt. Was zeichnete Peter Lilienthal aus? Was macht ihn aus?
Naja, erstmal ist es ja ganz interessant, dass er ja ein Nachfahre des Flugzeugpioniers Otto Lilienthal tatsächlich ist. Und er wuchs in Berlin auf, aber er ist dann 1939 mit seiner Familie nach Uruguay geflohen. Dort hat seine jüdische Mutter ein Hotel aufgebaut. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er eben wieder nach Berlin zurück, hat an der Hochschule der Künste studiert, hat dann angefangen, Filme zu drehen und war eben in dieser Gruppe Neuer Deutsche Film mit drin, die ja auch um andere Produktionsbedingungen für Leihsysteme gekämpft haben. Und ich finde, er hat eben dem Neuen Deutschen Film auch nochmal eine andere Perspektive hinzugefügt, weil eigentlich ging es ja vielen Regisseuren darum, also Schlöndorff, auch Fassbinder, das Schweigen der Väter zu brechen und zu gucken, was damals alles war. Und er hat natürlich durch seine jüdische Abstammung nochmal eine ganz andere Perspektive damit reingebracht. Und das ist eine Perspektive gewesen, die er in seinen Filmen auch immer wieder aufgegriffen hat. Also zum Beispiel 1979 David, da geht es um Sohn eines schlesischen Rabbiners, dem noch die Flucht vor dem NS-Regime gewinnt. Da hat er dann den Goldenen Bären für gewonnen. Und es ging vielfach aber auch um Diktaturen in seinen Filmen, weil er die natürlich in Lateinamerika, in Uruguay kennengelernt hat. Also der einzelne Mensch im Kampf gegen die Mechanismen der Unterdrückung, der Ausgrenzung. Also einer seiner bekannteren Filme ist da sicher das Autogramm. Ja, und er hat auch immer mit Michael Ballhaus, wohl Deutschlands bekanntestem Kameramann, gearbeitet. Und deshalb haben seine Filme, die ja immer von Schicksal eines einzelnen Menschen stehen, denen hat Michael Ballhaus auch immer einen besonderen visuellen Rahmen gegeben.
Anke, vielen lieben Dank für diese Erinnerung an einen großen deutschen Regisseur. Und ich denke mal, David ist auch so ein Film, der bleiben wird in der deutschen Filmgeschichte. Peter Lilienthal ist mit 95 Jahren gestorben. Anke, und damit jetzt zum aktuellen Film, mit dem wir reden wollen. Die Gewerkschafterin, wir hören erst mal rein.
Maureen Carney ist zu Hause überfallen worden. Was ist das für eine Geschichte?
Sie denken doch nicht, dass ich damit was zu tun habe.
Haben Sie Feinde?
Ich arbeite seit einem Jahr an einem sensiblen Fall bei Areva.
Können Sie uns etwas mehr sagen?
Buglio will Areva zerschlagen. Er verhandelt mit China hinterm Rücken der Regierung.
Haben Sie Beweise? Der will die Nummer 1 auf dem nuklearen Weltmarkt sein. Wenn Sie das ausspielen, sind Sie in der vordersten Schusslinie.
Ja, vielleicht erstmal überraschend, Anke, dieser Ausschnitt, wenn man so einen Titel hört, Die Gewerkschafterin, denkt man, das ist vielleicht was ganz anderes. Ein Film von Jean-Paul Salomé. Die Vorlage ist ein sehr bekanntes Sachbuch, und zwar aus dem Jahre 2011. Da spielt zumindest diese Geschichte ein Sachbuch, da wird erzählt über ja die französische Atomindustrie, und es gibt eben diese Gewerkschafterin Maureen Carney, die wird gespielt von Isabelle Huppert, die legt sich an mit der Firmenleitung, aber wenn man es gerade gehört hat, weiß man nicht so ganz genau, was für ein Genre ist das eigentlich.
Also ich würde mal sagen, das ist ein Polit-Thriller und wird dann immer mehr auch zum Psychodrama. Also die Figur von Isabelle Huppert arbeitet eben für diesen Konzern Areva, und der macht eben Atomanlagen, baut und betreibt sie auch. Und wir lernen sie dann auch direkt bei der Arbeit kennen, wie sie sich für Frauen einsetzt, die in diesem Konzern arbeiten. Und da ist sie schon so in den Verhandlungen so unverrückbar, trotz ihrer kleinen Gestalt. Und wir sehen sie so dabei, auch, dass diese Arbeit für sie was ganz Selbstverständliches hat. Also sie ist jetzt keine großartige Kämpferin, sondern das gehört einfach dazu, also weil sie an diese Gerechtigkeit glaubt. Und dadurch ist man schon so sehr gefangen von dieser Figur, und dann kriegt sie eben heimlich Unterlagen zugespielt, dass dieser Konzern eben mit China zusammenarbeiten will, und dadurch könnten wiederum Arbeitsplätze auch in Frankreich gefährdet werden. Und die französische Regierung mischt irgendwie auch mit, und sie will das eigentlich an die Öffentlichkeit bringen. Und genau an dem Tag, wo sie eigentlich mit dem gerade amtierenden Präsidenten Hollande einen Termin hat, wird sie überfallen, gefesselt. Sie kriegt ein A auf ihrem Bauch eingeritzt, und dann geht das Psychodrama eben los. Also was ist jetzt mit dieser Frau? Hier schlagen dann die gängigen Mechanismen zu. Also diese Frau, vielleicht hat sie das ja alles selbst inszeniert. Was soll diese ganze Hysterie? Was will sie da einfach? Also diese ganzen Klischees, diese Mechanismen, die sich so verselbstständigen, werden dann über diese Frau gelegt. Und wir sehen dieser Frau wiederum dabei zu, die trotzdem für die Wahrheit weiterkämpft und die aber auch immer mehr droht zu versenken.
Jetzt haben wir Isabelle Huppert in so vielen Rollen gesehen. Sie ist nach wie vor unheimlich produktiv, dreht mehrere Filme im Jahr, und man fragt sich dann, wie legt sie zum Beispiel jetzt so eine Rolle an? Es ist ja immer ein Abenteuer, Isabelle Huppert in einer neuen Figur zu sehen.
Ja, auf alle Fälle, das war jetzt auch wieder ein Abenteuer. Also ich musste so ein bisschen, du erinnerst dich sicher an Elle von Paul Verhoeven, ja, wo sie eben eine Frau spielt, die vergewaltigt wird und die nicht Opfer sein will. Und genau sowas hat sie jetzt hier auch. Also sie hat sich so selbst gegenüber sowas sehr Ungerührtes, weil sie einfach weiterkämpfen will, weil sie eben will, dass das alles an die Öffentlichkeit kommt, diese ganzen Machenschaften. Und dadurch wirkt sie aber auch so irritierend, dass sie immer so ruhig und sachlich bei den Verhandlungen bleibt. Und damit entblößt sie ja auch gerade ihre männlichen Gegenüber immer, die dann auch regelrecht ausflippen, die sie mit Stühlen bewerfen. Also ihr wird Gewalt angetan, aber sie bleibt eben so unerschütterlich. Und dieses Unerschütterliche hat was Faszinierendes, aber ist natürlich auch unheimlich. Und wir denken dann auch vielleicht zwischendurch manchmal, meine Güte, wir müssen uns mit dieser Frau abarbeiten. Was treibt sie eigentlich an? Also es ist jetzt keine typische Heldinnengeschichte, sondern es ist einfach eine Frauengeschichte. Und was so bemerkenswert ist, dass dieser Fall jetzt durch diesen Film, das Sachbuch, und jetzt gibt es demnächst noch eine Serie auf dem französischen Fernsehen, wieder so richtig aufgerollt wird. Also nur sicher hat das auch was mit der Darstellung von Isabelle Huppert zu tun.
Natürlich, auf jeden Fall denken die Leute vermutlich erstmal so, die Gewerkschafterin ist so ein trockenes Sozialdrama, aber das ist absolut nicht, sondern ein Thriller in der Hauptrolle, die ja meist faszinierende Frau gerade in Frankreich. Ich finde, was immer sie spielt, es ist immer ein Erlebnis, ihr zuzusehen. Jetzt also als Gewerkschafterin Isabelle Huppert, für uns gesehen von Anke Lewicke. Dir ganz lieben Dank und natürlich einen schönen Feiertag am Montag dann.
Ja, dir auch. Wir sehen uns auf der Straße.
Mach's gut. Tschüss. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Pünktlich zum 1. Mai läuft bei uns der beeindruckende Film an Für die Vielen, in dem es um eine sehr traditionsreiche Einrichtung in Österreich geht, nämlich die Arbeiterkammer. Die setzt sich ein für die sozialen Rechte, aber auch für Kulturvermittlung. Ein sehr komplexes Gebilde ist das und das wird sehr liebevoll und sehr genau porträtiert in dem Film Für die Vielen, der jetzt im Kino zu sehen ist. Ein Film von Konstantin Wulff, übrigens auch der Co-Autor eines der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe, über Museen, nämlich das große Museum. Freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Hallo, grüß dich, Konstantin.
Ja, hallo, freue mich.
Das Prinzip ist ja auch ähnlich wie in den Museumsfilmen. Also genau hinsehen, die Menschen schildern, die Institutionen schildern. Das ist eine große Tradition übrigens. Ich finde, du stehst da ja sehr bewusst, vermute ich mal, in der Tradition von Frederick Wiseman, der das ja seit vielen Jahren macht, Institutionen sich herzunehmen und über Menschen uns diese Institution nahezubringen. Also ist das so eine Traditionslinie, die sich auch in deinem Werk ja doch deutlich zeigt?
Ja, das ist richtig. Also Frederick Wiseman ist sicher ein großes Vorbild von mir und ich mochte immer die Idee, er hat das mal so formuliert, wenn es mal die Erde nicht mehr gibt und vielleicht irgendwelche Außerirdischen sich Filme anschauen, dann, wenn sie sich seine Filme anschauen, haben sie so eine Enzyklopädie des alltäglichen Lebens. Mhm. Können Sie sich das mal vor Augen führen, was war denn damals? Und ich mag diesen Ansatz sehr gerne.
Und den finden wir eben jetzt auch in deinem Film. Also wie sagst du gerade so schön, Anthologie des täglichen Lebens. Hier ist es das Leben von Arbeitern und Arbeiterinnen. Vielleicht kannst du erstmal diese Institution schildern, sehr traditionsreich.
Ja, das ist richtig. Also diese Institution gibt es seit 1920 und war eine Erfindung der Gewerkschaften, die das einfach auch ausgehandelt hatten nach dem Zusammenfall des Kaiserreichs in Österreich. Wir wollen als Gegenpart zur Wirtschaftskammer, ich glaube in Deutschland heißt das Handelskammer, wollen wir eine Vertretung für die Arbeitnehmenden, die Arbeiterkammer. Und die ist damals auch verfassungsrechtlich geschaffen worden für das gesamte österreichische Bundesgebiet. Und die gibt's bis heute.
Und man sieht in dem Film, wie unglaublich freundlich und zugewandt diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Die sprechen ja auch dort verschiedene Sprachen, braucht man natürlich auch bei so einer Tätigkeit. Also ich habe ihn dann oft gefragt, die bleiben so geduldig. Ist das jetzt, weil die Kamera dabei ist oder ist das so dein genereller Eindruck?
Ich glaube schon, das ist mein genereller Eindruck. Das war schon toll zu sehen, wie die einfach auch mit einer gewissen Form von Enthusiasmus ihre Arbeit verrichten. Weil es kommen ja viele Leute in wirklicher Not zu ihnen. Und diese Institution steht einfach dafür, dass sehr niederschwellig Hilfestellungen geleistet werden.
Also die Leute kommen dahin erstmal mit ihren Problemen, bekommen Rechtsbeistand, können auch erzählen. Das ist auch manchmal ganz hilfreich, finde ich, nicht, wenn man erzählen kann, wie sittenwidrig man da behandelt wird auf Arbeit. Aber vielleicht kannst du mal schildern dein Prinzip über die Menschen. Und es sind ja sehr, sehr viele Geschichten, die wir da hören, dann die Geschichte der Institution auch uns nahezubringen.
Ja, ich habe sehr lange recherchiert dort. Ich war fast ein Jahr dort ohne Kamera. Mhm. Und das Beeindruckende sind natürlich diese Beratungsgespräche. Die Arbeiterkammer ist aber sehr viel mehr. Mein großes Ziel war, diese Beratungsgespräche, die einem sehr nahe gehen, wo man den Leuten sehr nahe ist, wo man sehr viel über die Gesellschaft erfährt und den wirklich miesen Verhältnissen, die manchmal herrschen in der Arbeitswelt, dass ich darüber komme, das hat strukturelle Gründe. Das sind nicht nur individuelle Schicksale, sondern da kommen ja immer wieder die gleichen Geschichten und man kommt immer wieder drauf, das hat gesetzliche Rahmenbedingungen, das hat Lobbygründe und so weiter. Und genau mit den Dingen beschäftigt sich die Arbeiterkammer in Wien ja auch. Und diesen Bogen zu schlagen und diese feinen Linien herauszuarbeiten, das war eigentlich mein Ziel.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich der Zeitraum, als du das gedreht hast. Zum einen die Vorbereitung zum 100. Geburtstag damals, da ganz wichtig, kommt auch Geschichte mit hinein, aber eben auch Corona. Und dadurch verschärfen sich ja alle Bedingungen nochmal, sowohl für die Arbeiter und Arbeiterinnen, aber eben auch für die Leute, die da arbeiten. Also das ist auch ein wichtiges Zeitdokument dadurch geworden.
Ja, ganz genau. Also ich arbeite ja ohne Drehbuch oder Skript. Das ist mir wirklich sehr, sehr zuwider. Diese filmischen Formen, die sich als Dokumentarfilm ausgeben, aber wo alles vorgegeben ist, jeder Satz wird nach Drehbuch gesprochen. Ich arbeite ja genau gegenteilig, nämlich bei mir ist alles offen. Bei mir wird auch nichts gestellt, bei mir wird nichts gefordert. Und wir haben im Spätherbst 19 angefangen und die Pandemie habe ich mir nicht gewünscht, wie wir alle nicht. Corona ist in den Film reingekommen, aber war natürlich dann Bestandteil. Und dann hat man gesehen, wie die Institution damit umgeht. Und ich glaube, wenn man den Film heute sieht, erinnert sich ja jeder, wie es einem selber damals ging im Frühling 2020.
Unbedingt. Und das bringt mich noch zu einer letzten Frage, weil als Institutionenporträt ist es ja immer auch ein Nachdenken über die Zukunft, sowohl dieser Institution selbst, aber es geht eben auch um die Zukunft der Arbeit. Also auch das wird ja immer verhandelt. Also die Leute, die man im Film sieht, denken ja ständig darüber nach, was tun wir eigentlich, wie verändern sich die Bedingungen gerade in der Arbeit, aber wie verändert sich damit auch unsere ganz konkrete Arbeit in der Arbeiterkammer. Also das ist, denke ich, mir ein ganz wichtiger Diskurs, den der Film so beiläufig mitführt.
Ja, das war mir sehr wichtig. Das ist gut beobachtet. Also gerade diese Formen auch der Digitalisierung, die überall Einzug hält, verändert sehr stark. Man vergisst das oft, wenn man dann einfach sagt, ja, Digitalisierung verändert natürlich sehr stark die Kommunikation, verändert sehr stark auch die Abhängigkeitsverhältnisse. Und dieses schöne Detail, das gesagt wird, dass Verträge heute über WhatsApp gemacht werden, das ist doch verrückt. Also das bringt das nochmal sehr schön auf den Punkt.
Viele wichtige große Themen in der heutigen Arbeitswelt, die Ausbeutung von Migranten, prekäre Lebensbedingungen, auch sieht man ja immer wieder Menschen dort, die hart arbeiten und trotzdem ihre Miete davon nicht bezahlen können. All diese Themen werden verhandelt, vor allem aber werden uns Geschichten, sehr mitreißende Geschichten von Menschen erzählt in dem Film Für die Vielen, eines sehr bekannten österreichischen Dokumentarfilmregisseurs und übrigens auch Kurators, wenn es um Dokumentarfilme geht. Konstantin Wulff ist übrigens gerade, als wir das Gespräch jetzt hier geführt haben, in Bremen. Denn dort gibt es immerhin in Deutschland so eine vergleichbare Einrichtung.
Ja, das ist richtig. Es gibt, wie gesagt, in Österreich gibt es eine bundesweite Arbeiterkammer und jedes der 9 österreichischen Bundesländer hat noch eine eigene. In Deutschland, in Anführungsstrichen nur, gibt es eine in Bremen und eine im Saarland, in Saarbrücken. Und gestern hatten wir eine sehr schöne Veranstaltung hier mit der Arbeitnehmerkammer Bremen und die haben dann immer gesagt, ja, Wien ist so ein bisschen der große Bruder für uns und wir wollen diesen Film auch als Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, brauchen wir nicht eine Arbeiterkammer für ganz Deutschland.
Insofern ein Film also auch nur eine schöne Anregung für die vielen. Der große Bruder aus Wien ist jetzt zu sehen bei uns im Kino. Ich danke dir.
Dankeschön.
Woher sind Sie gekommen? Französisch, Italienisch?
Holland. Wir brauchen Essen.
Gehen Sie ins Dorf. Dort gibt's Essen.
Eine unglaubliche, eine auch unbekannte Geschichte, eine Episode am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir sind zum Frühjahr 1945 und dieser Zug, er transportiert jüdische Menschen, Überlebende der Lager, die jetzt in eine ganz merkwürdige, klaustrophobische Situation hineinkommen. Es ist eine Geschichte, die Menschen zwanghaft zusammenbringt, die gar nicht zusammen sein wollen. All das werden wir bereden können. Der verlorene Zug ist jetzt im Kino angelaufen und ich hatte so das Gefühl, in dieser Woche, es läuft so viel auch sehr Spektakuläres an, wie im The Whale, dass der Film vielleicht untergeht. Das wäre sehr, sehr schade, denn er führt uns ganz direkt in diese Zeit hinein und schildert diese Geschichte doch nochmal aus einer ganz anderen, hier in dem Fall aus einer weiblichen Sicht. Das ist eine Regisseurin, die diesen Film gemacht hat, mit einem ganz wunderbaren Ensemble, dabei auch Anna Bachmann, also aus Deutschland, eine junge Schauspielerin, die hier bei uns zu Gast ist. Schön, dass du da bist, Anna Bachmann, ist zu sehen in dem Film Der verlorene Zug. Hallo, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und ich glaube, du fühlst dich hier ganz wohl. Also du hast hier eine Weile studiert, jetzt nicht so wahnsinnig lange, aber doch wichtig fürs Filmhandwerk, gerade an der Filmuniversität Babelsberg warst du?
Ja, absolut, hier direkt die Straße runter. Genau, war eine sehr schöne Zeit, sehr schön zum Ausprobieren.
Zum Ausprobieren, aber du hast ja im Prinzip vorher schon sehr, sehr früh angefangen zu drehen. Das wollen wir nicht vergessen, der erste Film, Ich gehöre ihm. Ganz erschütterndes Werk über so einen Loverboy, also Manipulation kann man sagen. Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung. Da warst du 17, 18?
18, genau.
Und gleich so eine Hammeraufgabe auch, so eine harte Rolle war das für dich. Wie war es so, sich da einzuführen, auch in jemand, der in eine völlige Abhängigkeit gerät? Das war es ja, ne?
Ja, absolut. Ja, wir, es war relativ einfach mit dem Team, was wir hatten. Also es war eine sehr safe Atmosphäre und das Drehbuch war toll geschrieben und so. Deswegen war es relativ, also alle haben es mir einfach gemacht quasi. Aber natürlich war es hart, sowas zu erzählen. Ja.
Und merkwürdigerweise ging das dann auch gleich so weiter. Also dann 2018 Verlorene, auch ein Film, der zu tun hatte mit Missbrauch innerhalb der Familie, Ausbeutung, auch wieder Manipulation. Ganz großartiger Film von Felix Hasenfratz, hat auch viele Preise gewonnen. Also man hat dann die auch schon jemanden gesehen, glaube ich, der sowas spielen kann. Wie war das? Offenbar ja, ne?
Ja, anscheinend schon, ja.
Wie kam es dazu, dass du überhaupt so jung dann schon angefangen hast als Schauspielerin und dann eben solche Rollen bekommen hast?
Ja, es war irgendwie recht zufällig. Also ja. Es ist eigentlich so passiert, in einem kurzen Zeitraum eigentlich, dass dann die Castings irgendwie so geklappt haben und die Leute irgendwie an mich geglaubt haben und an mein Spiel, was mich sehr freut natürlich.
Du bist in Düsseldorf geboren, hast dann aber schon offenbar ganz früh gewusst, also das wird mein Beruf sein, ich will spielen.
Ja, ich wollte schon immer zum Film eigentlich. Ich habe immer Film sehr geliebt. Ja.
Das dann aber nach all diesen wirklich sehr schwierigen Rollen kam dann auch so in aller Freundschaft, Wolfsland, Tatort, alles wichtige, schöne Sachen im Fernsehen. Und jetzt eben dieser Film, der so eine Wucht auch entfaltet, der emotional uns ganz, ganz nahe geht. Und ich habe ja gesagt, ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile und habe dich oft gesehen. Ich habe erstmal echt eine Weile gebraucht zu sehen, ja stimmt, das ist ja jetzt Anna. Also das ist so was ganz, ganz anderes. 1945, dieses junge Mädchen, die Mutter wird von den Russen erschossen. Und man merkt auch, nicht nur dieser Hass ist da, sondern eben auch tief verwurzelt eine bestimmte Haltung. Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen. Also sie ist ja in der Nazi-Zeit aufgewachsen, ne?
Ja, genau. Sie ist in der Nazi-Zeit aufgewachsen und kennt kein anderes System. Die Familie war auch sehr regimetreu. Und jetzt bricht quasi diese Welt, die sie kennt, auseinander von dem einen auf den anderen Tag. Sie hat keine Familie mehr und wird eben konfrontiert mit einer Welt, die sie gar nicht kennt, die bisher gar nicht zu ihr durchgedrungen ist. Genau, und dann ist sie einfach ein junges Mädchen, was noch erwachsen werden muss, auch in der Zeit.
Also schon äußerlich völlig verändert, nicht? Also immer so eine Art Uniform und so, also sehr streng, die Haare auch ganz anders. Also das sind ja alles Dinge, die auch helfen, ne? Dass man sich hineinversetzt in eine Zeit und eine Figur, die mit dir nun absolut gar nichts zu tun hat. Ich glaube sogar zum ersten Mal, nicht, dass du historisch gespielt hast.
Ja, genau, zum ersten Mal. Das macht natürlich was, diese Uniform und diese langen Haare. Das ist natürlich sehr hilfreich fürs Spiel, das stimmt, ja.
Und auch diese Schroffheit, die du zeigen musst. Du musst ja erstmal alle ablehnen. Wie hast du dir das auch so vorgestellt, dass all die Menschen, die dich da umgeben, ja erstmal Feinde sind für dich? Das ist ja die Perspektive, ne?
Ja, absolut, ja. Naja, ich habe viel mehr angehört und gelesen von Frauen oder jungen Mädchen, die in der Zeit eben aufgewachsen sind. Und auch diese Strenge dieser Zeit, dieses mit eigentlich auch Scheuklappen und so sehr, ja, sehr streng und auch eine Haltung zum Beispiel hat sehr geholfen beim Spiel, auch eine körperliche Haltung, total gerade die ganze Zeit zu sein. Genau, also das hat auf jeden Fall geholfen, sich da einzufühlen, ja.
Ich musste immer an meine Mutter denken, das ist genau die Generation meiner Mutter, auch nichts glauben erstmal, der Krieg ist zu Ende und dann kommen auch die Nachrichten, dann wird erstmal klar, was ist in diesem Land geschehen, in den Lagern und alles erstmal abschieben. Also das ist genau das, was meine Mutter mir so erzählt hat aus ihrer Zeit, wo sie eben so alt war wie du, 1945. Jetzt entsteht ja diese eigenartige Situation und das soll ja auch echt stimmen. Also das war ja wohl so, dass ein Zug verloren geht, sind etwa so 2000 Juden sind unterwegs gewesen aus Bergen-Belsen, kommen in dieses Dorf. Die Russen, wir haben es dann im Ausschnitt gehört, sagen, geht da mal hin, da gibt es was zu essen. Und jetzt müssen die aber alle zusammenbleiben. Warum? Das ist ja auch interessant. Die müssen ja doch miteinander auskommen.
Genau, Typhus bricht aus und das Dorf wird unter Quarantäne gestellt und die Medikamente kommen nicht an, weil die Brücken gesprengt worden sind. Und in diesem kleinen Dorf sind quasi alle zusammengefercht für einige Zeit. Ja.
Kommen also nicht voneinander los. Und das finde ich ist eine hochinteressante und ganz spannende Situation, weil jetzt wird ja auch deine Figur, also dieses Hitler-Mädchen, ja gezwungen, sich mit den Juden zu beschäftigen, aber auch mit den Russen. Und das ist, ich habe jetzt schon gesagt, aus weiblicher Sicht erzählt, was sind ja die Hauptfiguren? Alles Frauen. Also wie war das auch? So ein Dreieck ist es ja quasi dann, was entsteht.
Ja, es war wahnsinnig spannend, weil das Drehbuch auch schon so ganz sensibel geschrieben wurde und die Regisseurin auch eine sehr gute Menschenkenntnis hat und es immer so darum ging, dass jede Figur, jede einzelne Frau eben Schritt für Schritt so ihren Weg gehen muss, um dann später irgendwie zusammenzutreffen, diese drei Frauen. Und in ganz kleinen Schritten, in ganz kleinen Situationen, wo man sich zum ersten Mal zuhört oder sich hilft, da so eine Verbindung entsteht, aber eben langsam.
Langsam, voller Vorurteile, voller Ängste. Auch der Krieg ist ja noch nicht mal wirklich zu Ende. Sind ja noch ein paar Tage, nicht? Das kann man ja in dem Film nachvollziehen. Saskia Diesing ist Deutsch-Holländerin.
Genau, ja.
Nicht? Also sie hat den Film dort inszeniert. Und dazu kommen natürlich jetzt seine Kolleginnen, Hannah van Vliet, das ist also die jüdische junge Frau. Und dann haben wir Eugenie Anzelin, ich glaube aus Luxemburg.
Genau, ja, wohnt in Berlin.
Ja. Und spricht dann auch Russisch. Sie ist die Russin.
Ja, sie hat Russisch gelernt für die Rolle tatsächlich. Also sie kann Französisch, Deutsch, Englisch und Luxemburgisch, aber Russisch hat sie tatsächlich beeindruckenderweise gelernt. Ja.
Finde ich auch, das ist die russische Soldatin. Da sind wir beim wichtigen Punkt, der Film, und das ist immer mutig, arbeitet auch mit der Mehrsprachigkeit. Also es wird jetzt nicht irgendwie synchronisiert, wo man sich dann immer fragt, wieso redet ihr jetzt Deutsch, sondern jeder spricht seine Sprache. Und es ist ja auch wichtig beim Spiel, glaube ich, Anna, dass wir merken, du verstehst eben im Prinzip nichts. Wie war das, das dann auch so herzustellen?
Ja, genau, es war super spannend, weil eben dadurch kann man diese Detailgetreuheit dieser Zeit erzählen und auch dieses Zuhören, obwohl man einander nicht versteht. Also dieses Annähern darüber, obwohl man eben nicht weiß, was der andere oder die andere in dem Fall sagt. Und ich finde, es ist sehr gelungen.
Ja. Überhaupt, ja, zum ersten Mal im Ausland, also in den Niederlanden gedreht. Das kam wahrscheinlich über eine Agentur dann oder kam das Angebot oder kannten die dich vielleicht sogar schon und gesagt, wir wollen unbedingt dieses Gesicht?
Ja, interessanterweise hat die Regisseurin den Film Verlorene gesehen im Schnitt und hat gesagt, das ist meine Winnie. Und dann habe ich ein Jahr später quasi die Anfrage bekommen, ohne ein Casting, was sehr besonders ist. Und ich bin sehr dankbar für dieses Vertrauen.
Weil es eben eine ganz besondere Sicht ist. Und das muss man auch mal betonen. Wir haben jetzt viele Kriegsfilme wieder und es ist ja auch richtig, daran zu erinnern. Dieser Film hat eben diese Sicht, dass er nicht erzählt von den großen Schlachten, sondern, und ich denke mir, das war auch für euch sehr, sehr wichtig, von den verwundeten Menschen. Das sind ja alles beschädigte Menschen, wenn man das so sagen kann.
Ja, absolut. Und auch, dass es eher darum geht, wieder langsam aufzubauen, was ja auch eine sehr weibliche Perspektive ist. Und für uns war es, glaube ich, auch wichtig im Spiel, dass man nicht so das große Leid spielt. Und auch Saskia hat eben nicht das Leid so sehr zeigen wollen, sondern eben irgendwie auch den Umgang damit. So. Und das finde ich auch neu und spannend irgendwie.
Bei uns zu Gast ist Anna Bachmann, zu sehen jetzt in dem Film Der verlorene Zug, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben. Anna, ich dachte natürlich die ganze Zeit beim Ansehen, das war beim Drehen ja noch nicht so, an den Krieg in der Ukraine jetzt. Man sieht die russischen Menschen, die sowjetischen Menschen, das ist ja die Sowjetarmee, die da hinkommt. Man sieht ihr Leiden, man sieht alles Schreckliche, was sie durchgemacht haben. Und wenn man den Film heute sieht, sieht man ihn natürlich nochmal mit ganz anderen Augen und fragt sich immer wieder, ich bin ja aufgewachsen mit diesem berühmten Lied, meinst du, die Russen wollen Krieg. Das klingt sogar mal an, indirekt im Film. Also jetzt, wenn ihr den Film nochmal wieder seht, seht ihr ihn vielleicht auch nochmal mit anderen Augen als damals beim Drehen?
Ja, natürlich. Also es ist furchtbar. Wir haben das erste Screening gemacht, da war es quasi gerade, ist Russland gerade einmarschiert und das war natürlich bitter. Also wir saßen alle sehr still im Kino und
wird den Leuten auch so gehen, die den Film jetzt sehen. Er ist ja jetzt angelaufen. Und was ja so schön ist daran, ist dieses Leise, diese kleinen Gesten, dann mal doch ein Stückchen Essen hinzulegen. Ich habe auch Hunger, obwohl du die Feinde bist. Irgendwie erkenne ich was in dir. Und das passiert, du hast vorhin schon mal so angedeutet, so ganz, ganz Schritt für Schritt. Nun dreht man ja sowas wahrscheinlich nicht chronologisch, das geht gar nicht. Aber ihr musstet schon immer genau wissen, weil eben das so feinfühlig ist, wo stehen wir jetzt gerade in unseren Beziehungen? Aber dafür ist die Regisseurin dann auch da.
Ja, absolut, absolut. Wir konnten ihr total vertrauen. Und das Drehbuch war auch sehr detailliert geschrieben und man konnte super nachvollziehen, wie die einzelnen Figuren sich so langsam entwickeln. Und wir hatten auch viel Zeit, daran zu arbeiten und zu proben vorher.
Ist auch noch eine sehr anrührende Liebesgeschichte, weil die niederländische Jüdin ja ihren Mann noch retten konnte, der schwer krank ist und wie sie ihn pflegt, wie sie versucht, ihm am Leben zu erhalten, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Sie kommen aus Bergen-Belsen. Das geht ihm auch nochmal sehr ans Herz, obwohl der Film, auch das vielleicht nochmal wichtig zu sagen, jetzt nicht sentimental ist oder so. Ich finde, er hat auch eine große Härte und eine Deutlichkeit. Ist schon klar, dass sich hier Feinde gegenüberstehen. Auch das ist sicherlich ein Ton, den man treffen muss, ne?
Ja, absolut. Ich finde, das hat sie sehr gut geschafft. Es ist natürlich total sensibel, so eine Geschichte zu erzählen. Aber sie hat es wirklich geschafft, irgendwie die Essenz, die sie erzählen wollte, auch zu erzählen.
Also das umzusetzen und nicht eben in so einen sentimentalen Versöhnungsrausch zu geraten. Das hätte ja auch irgendwie sein können, das ist ein Kitsch-Ende geworden. Aber was mich natürlich jetzt gerade in diesen Tagen interessiert, du hast das ja auch mitbekommen, was gerade hochkocht, also die Berichte im Spiegel über die Arbeitsweise von Til Schweiger, auch Entsetzen dort, offenbar eine große diktatorische Haltung bis hin auch zu Erniedrigungen und Verletzungen. Du bist schon so lange im Geschäft und hast als ganz junge Schauspielerin angefangen, wo man vielleicht sogar noch eher zum Opfer wird solcher Mechanismen, die vielleicht auch nicht nur bei Til Schweiger am Set herrschen. Hast du sowas erlebt? Konntest du dich wehren, wenn es so war? Wie war?
Also ich hatte tatsächlich bisher sehr Glück an den Sets, an denen ich war, auch mit den Themen, die ich mit erzählt habe, hatte ich sehr Glück, immer in geschützten Sets zu sein, wo sowas nicht passiert ist. Aber man hört natürlich von Dingen und ja, es liegt einfach an diesen furchtbaren Machtstrukturen so, und das muss geändert werden, ganz klar, ja.
Und vor allem muss man, glaube ich, auch Strukturen schaffen, die dann auch den Leuten helfen, also die schützen. Wenn man da schutzlos ausgeliefert ist beim Drehen, und es kommt auch noch was dazu, dass so selten darüber gesprochen wird, ich denke, es hat damit zu tun, das kann man auch verstehen, man will ja arbeiten, man will weitermachen. Und wer kann dann schon sozusagen den Leuten ja etwas vorwerfen, mit dem man vielleicht den nächsten Film machen will?
Ja, absolut. Man ist in einer totalen Abhängigkeit, ja, natürlich auch als Schauspielerin, vor allem als Frau. Genau. Man muss irgendwie Wege schaffen, dass also auch mehr Frauen in die Filmbranche zum Beispiel.
Ja. Wie es ja hier der Fall war mit Saskia, nicht? Habt ihr den Film eigentlich schon in den Niederlanden gezeigt?
Ja, der läuft gerade in den Kinos in den Niederlanden. Wir hatten eine Amsterdam-Premiere. Ja,
wie waren die Reaktionen dort? Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive dann.
Ja, sehr positiv bis jetzt tatsächlich. Also durchweg positiv, was mich sehr freut da.
Weil es auch so ein verbindender Film ist, denke ich mir.
Ja.
Menschen zusammenbringt. Verfolgt einen dann so eine Figur zum Beispiel, die ja doch eine große Aggressivität hat am Anfang zumindest, dann auch weiter? Also ich kann mir denken, bei so einem Dreh auch noch dazu mit diesen tollen Kolleginnen abends ist vielleicht nicht so absolut Schluss.
Ja, natürlich beschäftigt, oder eigentlich ja jede Rolle beschäftigt mich irgendwie weiter. Aber ich glaube auch, dass ich durch Winnie auch einiges gelernt habe. Mhm. Also auch, ich finde es so schön, wie sie halt irgendwie beginnt zuzuhören, obwohl sie irgendwie so aufgewachsen ist und so. Und das ist irgendwie, ja, das hat mich sehr berührt auch an dieser Figur, und irgendwie habe ich dadurch auch viel gelernt und durch diese Arbeit auch mit diesen beiden tollen Kolleginnen sehr viel gelernt, und das, ja.
Und was ich noch unbedingt betonen will am Schluss ist, dass Saskia Diesing klug genug ist, nicht so eine Elendsästhetik herzustellen. Also die Schauspieler, auch wenn sie angeblich aus dem KZ kommen sollen, sehen eben nicht mehr so aus. Das geht auch gar nicht. Das wird dann ganz schnell so ein Mummenschanz. Es ist die Sorgfalt, der Umgang mit dem Essen, die Angst, die gespielt wird von Schauspielern, die so aussehen wie unsere Nachbarn. Das ist schon ganz klar. Aber ich finde es einen sehr klugen Schachzug zu sagen, wir zeigen es eher im Umgang miteinander und nicht jetzt durch irgendwie so eine Maske, wo man denkt, boah, die sehen ja furchtbar aus. Das war, glaube ich, auch so ein Ansatz von ihr, ne?
Ja, genau. Eigentlich auch um aktuell zu bleiben, um irgendwie den aktuellen Bezug herzustellen, auch mit dem Grading, was dieser Film hat, der irgendwie gar nicht so klassisch ist. Mhm. Genau, und eben nicht das Leid so auszustellen, sondern eher das Überleben zu zeigen.
Das Wunder des Überlebens, und das ist es ja auch, was in diesem Film erzählt wird. Den haben wir jetzt ganz aktuell, also Der verlorene Zug, und hoffe wirklich sehr, dass die Leute den noch annehmen, dass sie ihn sehen werden. Die Frage natürlich am Schluss, wie geht's jetzt weiter? Jetzt hast du ja doch auch eine internationale Arbeit, vielleicht geht's auch international weiter?
Ja, das wäre natürlich schön. Gerade drehe ich für einen ZDF-Krimi und dann schauen wir mal.
Wir werden sehen, was Der verlorene Zug vielleicht dann auch in deinem Leben ändern kann. Sie können übrigens auch selbst reden mit Anna, aber auch mit Eugenine Anselm, denn ihr werdet beide heute sein im Eva-Licht spielen. 15.30 Uhr bei der Vorführung, also am Schluss seid ihr dann da und könnt noch weiterreden über diesen Film Der verlorene Zug. 15.30 Uhr die Vorstellung in den Eva-Licht spielen in Berlin, und Anna Bachmann ist dabei, war vorher bei uns. Ganz herzlichen Dank und alles Gute dir natürlich weiterhin. Danke.
Vielen Dank.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin hier beim Schönen Mittwoch, also in unserem wunderbaren Kino in der Kulturbrauerei. Heute die Aufführung im Schönen Mittwoch von dem neuen Film von Bettina Blümner, die ja richtig berühmt geworden ist mit einem der erfolgreichsten Dokumentarfilme aller Zeiten in Deutschland, Prinzessin im Bad, aber auch viele andere schöne Filme gemacht hat, wie Scherbenpark zum Beispiel. Und jetzt dieser neue Film führt uns zusammen mit ihr nach Kuba mit drei sehr interessanten, sympathischen jungen Menschen. Erstmal freue ich mich sehr, dass wir hier beim Schönen Mittwoch die Premiere deines Films feiern können. Erstmal herzlich willkommen, Bettina Blümner. Hallo, hallo.
Hallo, vielen Dank, Knut. Ich freue mich sehr, mit dir zu plaudern.
Ich muss auch erstmal sagen, bevor wir überhaupt über alles reden, Riesentriumph beim Achtung Berlin Festival für deinen Film. Und ich fand das eine schöne Entscheidung der Jury zu sagen, wir nehmen einen Schauspieler oder eine Schauspielerin hier nicht einfach nur raus, sondern wir nehmen Ensemble und zeichnen fast alle aus, die da mitspielen. Wie hat das erstmal auf dich gewirkt, zu sagen, Ensemblepreis für deinen Film, für die Schauspieler?
Das ist natürlich großartig, weil es ist ein ganz tolles Ensemble. Viktoria Schulz, Maja Unger, Leonard Scheicher und Eugenio Torarejo. Das ist toll, dass alle vier ausgezeichnet wurden, weil ich weiß gar nicht, wer besser ist. Sind alle vier wirklich toll.
Die tragen diesen Film und du hast ihnen offenbar auch eine gewisse Freiheit gegeben. Dabei reden wir auch noch. Aber erstmal, du führst erstmal diese drei jungen Leute aus Deutschland nach Kuba. Und die erleben die Landschaft dort, die Menschen dort. Und zwar mit höchst unterschiedlichen Motivationen, müssen wir erstmal sagen. Der junge Mann, den Leonard spielt, nimmt die Sache, glaube ich, am allerernstesten. Also der geht da richtig ran mit einer Aufgabe.
Genau, es gibt eine Kreditkarte. Der Vater von Katharina und Vanya hat Benjamin eine Kreditkarte gegeben. Er ist gesundheitlich angeschlagen und möchte, dass Benjamin mit seiner Tochter seinen verschollenen Sohn findet.
Also die reisen rum, wobei nun wiederum die Schwester bzw. die Tochter, also die gespielt wird von Victoria Schulz, ja ganz andere Ziele hat. Und zwar ganz eindeutig, sie ist Sextouristin. Habe ich schon oft gesehen sowas. Bei Männern wird es oft erzählt im Kino, im Film, dass man da einfach hinfährt und du erzählst von einer Frau. Das ist schon eine ungewöhnliche Perspektive, möglicherweise nicht für Kuba.
Genau, auf Kuba gibt es weiblichen Sextourismus und der unterscheidet sich in dem Sinne, dass man praktisch nicht so Sex gegen Geld tauscht, eins zu eins, sondern dass es schleichender ist und man auch nicht genau weiß, ist es jetzt Sextourismus oder nicht. Und man lernt die Familien kennen, die Freunde, macht kleine Geschenke und das Ganze ist schleichender anders.
Trotzdem finde ich jetzt schleichender anders. Sie hat schon eine gewisse Zielstrebigkeit und auch eine gewisse Kälte. Also ich sehe in der Figur, muss ich schon sagen, auch eine sehr kritische Sicht auf die privilegierte Europäerin, die da hingeht und auch denkt, wenn ich ihm einen Finger schnipse, wird jeder mal sofort anspringen, was lustigerweise oft gar nicht der Fall ist. Aber es ist für mich schon so die klassische privilegierte Touristin, die da hinfährt und denkt, hier gehört mir die Welt.
Genau, und sie wird leider enttäuscht. Was heißt leider? Ja, sie versucht alles und es läuft nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Sie versucht alles Mögliche und scheitert dann auch. Ja, man mag sie am Anfang gar nicht und lernt sie dann immer besser kennen.
Wobei diese Haltung, also würde ich sagen, trifft fast auf alle drei zu. Also sie fahren da schon hin, nicht vielleicht nur mit schlechten Absichten, aber ich finde, sie haben schon so etwas sehr europäisch Eroberndes.
Ich glaube, die drei haben sich überhaupt keine Ahnung, sie haben sich schlecht vorbereitet. Sie wissen gar nicht, was sie da erwartet und werden völlig vor den Kopf gestoßen von der Realität auf Kuba. Es ist natürlich eine sehr europäische Sicht der Film. Also ich zeige sozusagen aus der Perspektive von den drei Studierenden die Geschichte. Gleichzeitig ist es halt so, es gibt sehr große Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern.
Zwar automatische Projektion, ob man das will oder nicht. Wenn man da hinkommt, in dieser Position, in der sie sind, wird man automatisch auch gesehen als das goldene Kalb. Und die Leute wollen natürlich da auch Geld verdienen, weil sie es auch dringend brauchen. Also ich finde, zeigt sie doppelte Abhängigkeit schon?
Auf jeden Fall. Also es ist auch auf jeden Fall ein kritischer Film, der auch zeigt, dass es schwierig ist, mit diesen Verhältnissen umzugehen, mit den Unterschiedlichkeiten, der auch Fragen stellt, wie gehe ich damit um? Vanya, die Figur von Vanya, verprasstes Geld, kauft sehr viele Geschenke für die kubanische Familie und der Film stellt einfach viele Fragen, wie gehen wir mit diesen Ungleichheiten um und ist auch sehr kritisch.
Du sagst, es ist die Perspektive der angereisten Europäer, das ist ja im Prinzip nicht deine Perspektive. Du hast da ein Jahr lang gelebt, hast da studiert, bist da mit einem Stipendium auch dann hingegangen, um den Film zu entwickeln. Also du hast ja eigentlich schon einen Insiderblick.
Genau, ich bin aber natürlich trotzdem eine europäische Regisseurin und habe, das ist mein Blick auf Kuba. Jeder, der auf Kuba war, hat einen anderen Blick auf das Land. Das ist jetzt meins und natürlich habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt mit dem Thema, mit der Recherche und auch ja in der Inszenierung.
Bettina, es ist ein sehr ernsthafter Film, was diese kritische Sicht betrifft, aber es ist auch ein heiterer, ein Coming-of-Age-Film. Es ist ein erotischer Film, weil alle ja auch ihre erotischen Erfahrungen dort suchen. Also all das wird ja miterzählt und zwar in einer ganz erfrischenden Weise. Du hast also die Darsteller und Darstellerinnen quasi mit zu Autorinnen des Films gemacht. Wie ging das?
Genau, wir haben so tagebuchartige Aufnahmen gemacht mit dem Handy. Die Darsteller haben sich ständig selber gefilmt, auch noch. Und ich habe ihnen Aufgaben gegeben, Umschläge mit Aufgaben, was sie bitte filmen sollen und auch Improvisationen zu ihrer Figur. Und die sind Teil des Films geworden. Wir kriegen sehr intimen Einblick und sind den Figuren sehr nah. Nicht zuletzt durch diese Smartphone-Aufnahmen von ihnen und mit ihnen, die wir zusammen gestaltet haben.
So die digitale Generation, also es ergibt auch Sinn, dass sie das so machen. Dann noch eine letzte Frage. Wir haben so einige Erfahrungen ja schon angedeutet. Jeder hat seine Wünsche, seine Projektionen. Jeder nimmt sich ja mit auf so eine Insel. Aber ich würde sagen, wenn sie abreisen, sie sind schon andere. Also das wäre vielleicht sogar das hoffnungsvolle Element.
Auf jeden Fall. Also sie sind auf jeden Fall durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Benjamin hat ein positives Ende, was ich jetzt nicht verraten möchte. Ja, nehmen auf jeden Fall sehr viel mit von dieser Reise.
Wir nehmen sehr viel mit, wenn wir diese Reise im Kino beobachten. Also ein Coming-of-Age-Film, ein Film über soziale Unterschiede, aber eben auch ein sinnliches Abenteuer in einem Sommer, den sie alle niemals vergessen werden. In dem Film Vamos a la Playa, der neue Film von Bettina Blümner, bei uns hier Premiere im schönen Mittwoch und jetzt auch im Kino zu sehen. Vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank an dich.
Und dies war schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen ein schönes Kinowochenende. Tschüss.